In der neuen Folge von der Audiobeweis Spezial, die WM-Edition, darf ich Stefan Mayrhofer begrüßen. Ich spreche mit dem ehemaligen Nationalteamspieler über die Favoriten bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Großes Thema ist auch das anstehende Spiel des österreichischen Nationalteams gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien. Wie würde die Startformation von Stefan Mayrhofer aussehen? Wie gut und wichtig ist es, dass Ralf Rangnick verlängert hat beim ÖFB? Und was ist in weiterer Folge noch für Marko Arnautović und Co. bei der Weltmeisterschaft möglich?
Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweis Spezial. Schön, dass Sie, werte Fußballfans, mit dabei sind. Auch heute dreht sich wieder alles um die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada. Und ich freue mich, einen tollen Gast heute begrüßen zu dürfen, den Major Stefan Mayrhofer. Herzlich willkommen.
Servus, grüß dich.
Vielen Dank fürs Kommen.
Und danke für meine Geduld.
Ja.
Liebe Zuseher zu Hause, wir wollten ja natürlich auch eine ganz große Ikone des österreichischen Fußballs einladen. Technische Probleme verhindern das leider, aber wir zwei, wir rocken die Stunde.
So ist es. Also gemeint ist Hans Krankl, der Goleador, aber Sie sehen ihn, glaube ich, morgen beim Public Viewing im wunderschönen Burgenland.
Ja, da kommt der Hans nicht aus. Ich bin morgen auch unten in Mörbisch auf der großen Seebühne, gemeinsam mit Toni Polster, auch Michael Falli von der Krone und Elisabeth Gamow, werden wir morgen das größte Public Viewing Österreichs rocken und ich hoffe, dass die Österreicher uns einen schönen Fußball anbieten.
Ja, so hoffen wir alle. Österreich bekommt es ja mit dem amtierenden Weltmeister Argentinien zu tun. Ja, Hans Krankl, der Nachtfalke, wie schaut es mit Ihnen aus? Frühaufsteher, Durchmacher aufgrund der Anstoßzeiten bei der Fußball-Weltmeisterschaft?
Ich habe zwei kleine Kinder, also ich bin doch eher der Frühaufsteher, aber momentan ist es schon sehr früh. Bin ja auch bei den Kollegen drüben im WM-Studio im Einsatz bei Krone und macht Spaß. Heute die Japan-Partie habe ich gleich in der Früh aufgedreht zum Frühstück. Ist gut, in den Tag reinzustarten, aber dass ich jetzt wirklich den Wecker stelle und mir gewisse Partien um 3 Uhr anschaue, um 0 Uhr. Ich muss sagen, ich habe es mir auch ein bisschen so dann gestern, aber mir gedacht selber so, boah, warum bist du aufgeblieben, die Deutschen, das war dann schon zach. Aber Fußball-WM ist nur alle 4 Jahre und dann bleibt man einfach noch bis Mitternacht, schaut sich die Partie an und dann sagt man, okay, das 2-1 hätte ich mal sparen können, aber ich habe es gesehen.
Von den Deutschen. Spät aber doch gewonnen durch den Doppelpack von Joker Dennis Undaf vom VfB Stuttgart. Wie haben Sie den Auftritt der Deutschen wahrgenommen? Enttäuschend für Sie, weil Sie gesagt haben, hätte ich mir mehr erwartet?
Ja, trotzdem ist dann auch wieder die Qualität der Deutschen bei so einem großen Turnier. Sie fahren das Ergebnis ein. Aber vom Spielerischen her, Elfenbeinküste erfrischend, richtig gut aufgespielt. Diesen Schnelligkeitsvorteil auf den Außenbahnen hat man einfach dann wirklich wahrgenommen, vor allem beim 1-0, dass der Kimmich einfach nicht mithalten kann mit dem Tempo. Trotzdem die Elfenbeinküste überrascht, hätte sich gestern eigentlich wirklich ein Unentschieden verdient. Aber so machen die Deutschen einfach auch mit dieser Qualität von Dennis Undorf, der reinkommt ins Spiel, in der 60. mit dem Wechsel, gleich das 1-1 macht und dann hinten raus auch das 2-1 überragend aus der Drehung. Erster Ballkontakt, zweiter Abschluss, der ist in einer unglaublichen Form und gibt dem deutschen Spiel einfach auch diese Qualität, die sie momentan brauchen.
Ja, und die Mannschaft von Julian Nagelsmann steht ja durch den 2-1-Sieg gegen die Elfenbeinküste als Gruppensieger fest. Jetzt geht es dann abschließend noch gegen Ecuador. Jetzt diskutieren viele und sagen, Dennis Undorf, der muss jetzt von Anfang an spielen. Wie sehen Sie das Ganze?
Ja, ich war Stürmer und ich denke, wenn du anschreibst, Peter Backhol ist dann damals an mir auch nicht vorbeigekommen bei Rapid, wo ich meine Tore dann gemacht habe. Und er hat einfach unglaubliche Qualitäten. Auch jetzt, wenn du als Joker ins Spiel kommst, er ist sofort da, er ist präsent, er macht die Tore, er tut Tore vorbereiten. Ja? Und ich glaube, er hat jetzt in nicht einmal einer Halbzeit 3 Tore, 2 vorbereitet, also 5 Scorerpunkte. Das ist dann schon eine Qualität, wo du auch als Julian Nagelsmann nie mehr vorbeikommst. Jetzt kommt aber ein Gegner, du bist durch. Die Gruppe ist entschieden, es ist alles in Ordnung, danke. Ecuador hat in der Südamerika-Gruppe in, keine Ahnung, 15 Spielen, 18 Spielen, ich weiß nicht, was jetzt war, aber trotzdem gegen Gegner wie Argentinien, Brasilien, ich glaube nur 5 oder 8 Gegentore gefangen. Also die lassen nicht viel zu. Deswegen würde ich jetzt an Dennis Undorf von Beginn an spielen lassen, dass er vielleicht gleich dieser Icebreaker ist, dass du gleich ins Spiel drinnen bist und dann einfach auch dieses Spiel aufziehen kannst, was du möchtest, mit Ballbesitz, Ballstaffetten, den Gegner verschieben lässt. Aber da brauchst du halt einfach auch schon dieses Tor. Und Ecuador muss, weil mit dem Punkt
0-0 gegen Curaçao, das ist die nächste Überraschung.
Genau so ist es. Ist halt einfach auch zu wenig, dass du dann vielleicht als Gruppendritter weiterkommst. Deswegen, die müssen. Und ich glaube, das spielt in Deutschland schon in die Karten. Deswegen werden sie da auch durchrotieren. Und ich denke dann schon, dass ein Dennis Undorf in der Startelf steht.
Insgesamt, was trauen Sie den Deutschen bei dieser Weltmeisterschaft zu?
Ich war positiver gestimmt nach dem ersten Spiel. Und nach der Leistung gestern ist es mühsam, ist es zaghaft, viel Ballbesitz, Kontrolle, aber nicht zwingend. Und du musst dann schon im deutschen Spiel auch ein bisschen was überdenken und dann vielleicht auch den einen oder anderen Spieler draußen lassen und den einen oder anderen bringen, dass du halt einfach diese PS, die dieser Kader hat, am Platz bekommst. Weil sonst sehe ich dann wirklich vielleicht im Achtelfinale dann einfach Endstation. Weil es dann einfach unterm Strich zu wenig ist und andere Nationen für mich momentan bei dieser WM auch schon mehr gezeigt haben, mehr Qualität haben und das könnte dann den Deutschen vielleicht zum Verhängnis werden, obwohl man immer sagt, die Deutschen sind eine Turniermannschaft, die steigern sich, ja, wird man dann sehen, aber wenn sie dann vielleicht auch so ein Spiel wie gestern haben in der K.O.-Phase, wo ein anderer Gegner ist, könnte es dann nach hinten losgehen, weil die Elfenbeinküste hat auch vor dem 2-1 eine Riesenchance gehabt, wo dann der Spieler von der Elfenbeinküste vielleicht nicht mit dem ersten Kontakt sich den Ball annehmen möchte, sondern direkt zum Abschluss kommt. Und wenn es dann vielleicht 2-1 für die Elfenbeinküste steht, sitzen wir heute da und reden über andere Konstellationen.
Ja, aber die Deutschen sind mit Sicherheit vor allem mit dem Ergebnis zufrieden, schieden ja bei den vorangegangenen beiden Weltmeisterschaften bereits nach der Gruppenphase aus. Jetzt haben Sie gesagt, andere Nationen haben Sie mehr überzeugt. Wer denn zum Beispiel?
Holland. Also da weiß man dann auch erst im Nachgang dieses 2-2 vom ersten Spieltag von Japan einzuschätzen, wie stark eigentlich auch die Japaner sind, die für mich die stärkste asiatische Mannschaft ist. Ja. Und auch mit dem Sieg heute gegen Tunesien, mit diesem 4-0, Japan, nein, die haben richtig Qualität und können richtig guten Fußball spielen, können extrem gut verteidigen, im Kollektiv, als Mannschaft, haben aber auch richtig gute Spieler drin. Ich kann jetzt den Namen nicht aussprechen, ja, aber die haben richtig Qualität. Ja. Und die Holländer, im ersten Spiel noch so, warum, weshalb, wieso? Ja, weil die Japaner so richtig, richtig gut waren und sie die eine oder andere Chance nicht genutzt haben. Und die haben sie einfach gestern eiskalt gemacht und die Schweden haben wir auch wieder stärker eingeschätzt, sind gestern einfach wirklich unter die Räder gekommen. Und das spricht für die Qualität von den Holländern.
Dann zum Beispiel noch, wird Ihnen der Auftritt der Engländer gefallen? Frankreich vielleicht, sei an dieser Stelle auch noch erwähnt.
Ja, sind so für mich so in diesen Top 4, also Spanien ist für mich eher so ein Top-Favorit gewesen, nach dem ersten Spiel auch enttäuschend, aber trotzdem noch immer genug Qualität. Die Franzosen, guter Auftritt, erste Halbzeit gar nicht, aber zweite Halbzeit dann, wenn sie müssen und die ihre richtigen Positionen einsetzen, Olise, MAP, das ist dann schon Qualität, wie sie die Tore dann auch erzielen und machen. England ist für mich so ein Geheimfavorit. Und jetzt auch mit Thomas Tuchel, ich glaube, das haben viele auch gesagt, die haben noch nie eine englische Mannschaft so auftreten sehen und vor allem auch in dieser Höhe. Also top, richtig top. Was mich halt dann einfach auch ein bisschen irritiert und wundert, ich war jetzt kein Stürmername wie ein Harry Kane, den kennt jeder in Europa, den kennt jeder auf der ganzen Welt. Und trotzdem kommt er bei seinem zweiten Tor ganz frei am Elfer zum Kopfball nach einer Ecke. Also da muss man einfach auch sagen, war schlecht verteidigt. Aber wenn er seine Chancen bekommt, dann macht er sie. Kroatien ist schon in die Jahre gekommen, aber trotzdem mal 4-2 gegen die Gewinner ist schon mal eine Hausnummer am ersten Spieltag.
Und war ein durchaus attraktives Spiel. Definitiv. Was sind so bis jetzt die Trends, die für Sie erkennbar sind bei dieser Weltmeisterschaft?
Dass kleine Nationen, wenn sie sich auf die Defensivarbeit konzentrieren, es eben auch so Mannschaften wie Spanien richtig schwer machen können. Und Kap Verde, ich glaube, das ist für mich schon mal so ein bisschen das Highlight dieser WM, der Torhüter, der vorher, glaube ich, gehabt hat 50.000 Follower. Und jetzt habe ich heute erst in der Früh gelesen, Manuel Neuer geknackt. Und Manuel Neuer ist seit 20 Jahren am europäischen Fußballmarkt schon eine Hausnummer. Vor allem dann nach mit dem Wechsel von Schalke zu Bayern München im Jahr 2011 dann. Also seit 15 Jahren ist er bei Bayern München und der hat, glaube ich, 14,7 Millionen Follower auf Instagram. Und der Torhüter hat nach einer unglaublichen Partie gegen Spanien in 90 Minuten so auf sich aufmerksam gemacht, dass er jetzt mehr Follower hat wie Manuel Neuer. Das ist schon verrückt. Aber das sieht man auch, was der Fußball weltweit bewirken kann. Welche Strahlkraft der Fußball hat. Und Hut ab vor dieser Leistung. Und er ist eigentlich, glaube ich, auch Beachvolleyball-Lehrer in seiner Heimat. Hat Urlaub bekommen für die WM. Und jetzt ist er, glaube ich, ein Superstar in seiner Heimat und kann da, glaube ich, mit seinen Follower jetzt schon absolut zu den größeren Fußballstars aufhorchen lassen.
Wenn Sie jetzt sagen, die kleinen Nationen können sehr gut verteidigen, sind gut organisiert, überraschend in positiver Hinsicht. Wenn wir jetzt an die großen Nationen denken, was war so die Enttäuschung bislang, wo Sie sagen, na, da hätte ich mir schon deutlich mehr erwartet?
Haben jetzt ein Spiel gespielt, aber die Portugiesen, es war dann zu wenig und auch von Christian. Und ich hoffe, dass er jetzt noch bloß in die Gänge kommt, weil ich ihn schon auch bewundere, weil er mit seinen 41 Jahren jetzt noch bei einer WM dabei ist und körperlich, wie der ausschaut, auch was er in den letzten Jahren noch erreicht hat, auch in Saudi-Arabien, ja, der macht seine Tore, der hat jetzt auch den Titel eingefahren da unten, ja, und er ist einfach Rekordhalter in so vielen Bereichen und ich hoffe, dass er jetzt einfach anschreibt und im zweiten Spiel mit seiner Mannschaft einfach auch noch mehr Abschlüsse bekommt, weil Portugal einfach Qualität hat. Also es ist nicht nur Cristiano Ronaldo, sondern auch die anderen Namen, Bruno Fernandes, Neves, wie sie alle heißen, ja, es ist ein Top-Kader und das war im ersten Spiel noch zu wenig. Deswegen bin ich da schon ein bisschen enttäuscht. Brasilianer waren im ersten Spiel dann einfach auch gegen Marokko. Marokko Hut ab, Afrika-Cup-Sieger, also die haben schon noch Qualität, aber trotzdem von Brasilien hat man sich mehr erwartet. Und im zweiten Spiel war es dann okay, aber ich weiß nicht, ob es für Brasilien bei dieser WM für diesen ganz großen Wurf dann reicht.
Carlo Ancelotti ist ja bekannt dafür, dass er den Spielern sehr viel an Entscheidungsfindung auch überlässt, wie sie auftreten. Glauben Sie nicht, dass dahingehend Neymar soll jetzt gegen Schottland dann spielen? Was erwarten Sie sich von ihm noch?
Da wird man einfach sehen, wie sein Fitnesszustand ist. Und ich weiß ja selber als Spieler, ich war zum Glück nie lange verletzt, aber er hat halt schon, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten und Jahren mit seinem Knie auch immer wieder Probleme gehabt und ist dann, glaube ich, noch nicht so stabil. In meinem ersten Training damals in der Premier League, wie ich war bei den Wolves, habe ich Bekanntschaft mit einem schottischen Spieler gemacht. Und wenn ich da keine Schienbein schon gehabt hätte, wäre mein Schienbein durch. Also die gehen im Training richtig hart rein, die können nur diese eine Art von Fußball spielen. Und die Schotten müssen auch noch punkten. Also die brauchen auch noch was. Ja. Deswegen wird es, glaube ich, eine richtig harte Partie. Und das ist dann auch unangenehmer Spieler, wenn du dann auch ein bisschen zeigen möchte, es ist die Bühne Weltmeisterschaft, ja. Deswegen, ich weiß nicht, ob man da ihnen Gefallen tut, in so eine Partie reinzuhauen, weil das wird, glaube ich, wehtun.
Ja, worüber viel diskutiert wurde, jetzt gibt es auch schon Buhrufe, während, Sie wissen wahrscheinlich, was kommt, Hydration Break, also praktisch die Trinkpause. Jetzt in manchen Stadien hat es 19 Grad, wird runtergekühlt, dann wird gesagt, das ist ja gar keine Trinkpause mehr. Das ist dann eher so eine Art Timeout. Sehen Sie das Ganze positiv, negativ, dass der Trainer noch auf die Mannschaft einwirken können?
Also von der Trainersicht her, wenn ich jetzt auf meine Mannschaft nochmal einwirken kann, während eines Spiels, wo ich 2-3 Minuten alle habe und sie sind bei mir, können kurz runterkühlen, können trinken, dann finde ich das schon gut aus Trainersicht. Wenn ich ein Stadion habe, wo 19 Grad sind und es ist eine Top-Atmosphäre, eine Top-klimatische Situation auch, dann lass das Spiel einfach laufen. Ja. Also ich sage bei den Österreichern jetzt, morgen gegen Argentinien, wir spielen um die Mittagszeit, es wird so 35 Grad haben, bitte, unbedingt, macht's das. Ja. Es ist immer auch dann diese Werbung dazwischen und ein bisschen Showtime. Das sind halt dann die Amerikaner, die machen dann diesen Moment auch draus. Ich denke, bei solchen Verhältnissen, klimatischen Situationen ist so ein Break gut. Aber wenn es dann 19, 20 Grad in einem Stadion hat, dann lass das Spiel einfach laufen und dann hat der Trainer halt nicht diese Möglichkeit, nochmal auf die Mannschaft einzuwirken. Dann hat er die Halbzeitpause.
Über Österreich gegen Argentinien werden wir noch ganz genau sprechen. Möchte noch vielleicht bei Trends bleiben, auch was die Gastgebernationen betrifft. Mexiko, USA, Kanada, bis jetzt überzeugt. Gut, die Kanadier haben im ersten Spiel unentschieden gegen Bosnien und Herzegowina gespielt, aber ist zum Beispiel die USA so eine Mannschaft, eine Nation, wo Sie sagen, richtig erfrischend, schön anzusehen, moderner Fußball, was ist überhaupt moderner Fußball?
Egal, wo Pochettino war als Trainer, war er erfolgreich. Chelsea, PSG und er hat dort eben auch richtig gute Spieler gehabt. Ja. Und ich glaube, die Art und Weise, wie er Fußball spielen lassen möchte, hat er jetzt richtig gut schon reinbekommen in diesen amerikanischen Kader. Und ich war dann damals leider nicht dabei bei der Euro 2008, aber ich kann mir vorstellen, wie das für jeden einzelnen Spieler dort ist. in Amerika, wenn die Hymne ist, wenn das Stadion für dich einfach ist, diese Kulisse einfach da ist, dass du dann nochmal mehr abrufen kannst. Und das haben die Amerikaner bis jetzt absolut gezeigt in jedem Spiel. Und das ist schon sehr erfrischend. Und unter diesem Trainer, mit diesem Kader, wenn du vielleicht sogar mal einen Pulisic draußen lassen kannst, ja, dann ist einfach auch Qualität da. Die haben sie bis jetzt absolut auf den Platz bekommen. Aber auch die Mexikaner und die Kanadier richtig gute Spiele gezeigt, nach vorne spielen wollen, haben einfach diesen Schwung auch von der Tribüne mitgenommen, wirklich schönen Angriffsfußball gezeigt, defensiv gut gestanden, ja. Und wichtig für die Gastgeber, dass sie alle noch dabei sind und alle jetzt, glaube ich, schon fix in der K.O.-Phase sind. Von dem her ist es nur für die ganze Atmosphäre im Land oder in diesen Ländern hervorragend für die WM. Also ja, wirklich top.
Gab auch viel Diskussionen um die Preise, die Tickets in den Stadien, auch was die Beförderung dorthin betrifft, vor allem in den USA. Ich denke, wir können aber trotzdem sagen, bis jetzt passt die Stimmung.
Also die Spiele, die ich bis jetzt gesehen habe, phänomenal. Rundherum, alles drum und dann die Kulisse in den Stadien auch. Ich kenne den einen oder anderen, der auch selber dann dort vor Ort war, wo ich auf Social Media was mitbekommen habe. Alle extrem zufrieden, extrem happy. Und das ist auch wichtig, dass es so ein richtiges Fußballfest ist. Und natürlich dann Ticketpreise hin, Ticketpreise her. Es ist ein großes Event, ja, und es ist nur alle 4 Jahre. Und deswegen denke ich schon, dass es absolut in Ordnung geht. Aber bis jetzt muss ich sagen, wirklich eine WM der Superlative. Es waren jetzt keine Vorkommnisse, wo man sagt, hey, schade, dass das jetzt passiert. Also bis jetzt wirklich alles reibungslos, friedlich, und das wollen wir auch alle sehen.
So ist es. Und XXL-Weltmeisterschaft mit 48 Teams wurde bzw. wird weiterhin sehr viel diskutiert. Sie haben es auch schon gesagt, hat die eine oder andere Überraschung gegeben mit Kap Verde, mit Curaçao, um da nur 2 aufzuzählen. Sagen Sie, 48 Teams ist dann doch zu viel oder ist es eben belebend?
Es ist definitiv belebend, ein neuer Modus ist drinnen, und wenn wir als Österreich dabei sind, ist es für mich absolut in Ordnung. Cooles System, extrem viele Spiele. Ja, wir sind es halt ein bisschen anders gewohnt aus der Vergangenheit, aber wir müssen halt einfach auch uns den ganzen Zirkus vielleicht ein bisschen beugen, und für mich ist es in Ordnung. Also solange die Österreicher dann auch in der K.O.-Phase dabei sind, passt das.
Ja, Österreich ist das erste Mal seit 1998 bei einer Fußball-Weltmeisterschaft dabei, konnte das Auftaktspiel gegen Jordanien 3:1 gewinnen. Jordanien erwartet stark, sage ich jetzt so geradeaus. Ralf Rangnick meinte, er war dann schon auch überrascht, wie stark die Jordanier sind. Er hat sie sehr stark eingeschätzt. Bin auch zu Hause gesessen, habe es mir angesehen, brav um 6 in der Früh, mit einem schlafenden Auge, aber war dann sehr schnell wieder munter. Wie ist es Ihnen gegangen? Also ich fand Jordanien, habe sie auch stark eingeschätzt, aber war dann trotzdem noch einmal besser als erwartet, oder?
Absolut, und unangenehm zum Spielen, und dass sie auch so viele Akzente dann mit Ball forciert haben und nach vorne gespielt haben und uns auch wirklich oft wehgetan haben, ja, wo wir nicht gut ausgeschaut haben. Ja. Und das war dann natürlich auch vielleicht diese Anfangsnervosität von jedem einzelnen Spieler. Du bist bei einer WM, bist der klare Favorit im Vorfeld, die Medien, alles drum und dran, aber dann, du musst erstmal spielen. Ja. Und vom Verlauf her war es dann halt einfach das schwere Spiel. Wir haben es vielleicht auch selber schwer gemacht, aber trotzdem wichtig, dass du da einfach mal in Führung gehst. Dann kriegst du halt leider ja natürlich auch ein blödes Tor, aber der Spielverlauf für uns so, du bist mit einem guten Ergebnis weiter. Du hast die 3 Punkte eingefahren und kannst jetzt gegen Argentinien dieses Jokerspiel, was viele in den Medien natürlich auch immer sagen, vielleicht für dich so rausziehen, und gegen Algerien kannst du dann einfach wieder mal gut performen. Aber jetzt haben wir mal das Spiel vor der Brust und du stehst mit 3 Punkten da. Und vielleicht kannst du einfach auch sagen, Argentinien wird mehr den Ball haben. Schauen wir, dass der Messi halt rund um den 16er vielleicht nicht so viel Abschlüsse bekommt. Aber jetzt auf Sieg spielen wäre vermessen zu sagen, dass wir gegen Argentinien auf Sieg spielen. Wir werden unsere Möglichkeiten bekommen, definitiv, weil wir gegen große Nationen, das haben wir bei der letzten EM gesehen, gegen Frankreich, gegen Holland, und die waren ja schon vorher bei meinen Favoriten hier bei dieser WM dabei, und die haben sich jetzt in 2 Jahren nicht verschlechtert, sondern die sind einfach noch immer richtig gut. Und da haben wir guten Fußball gezeigt, weil wir halt eben mit unserem Pressing, mit unserem hohen Attackieren jeden Gegner wehtun können. Und wenn wir da unsere Momente finden, glaube ich, könnte es eine sehr spannende Partie werden. Und vielleicht machen wir sogar einen Punkt, obwohl ich trotzdem die Argentinier viel besser einschätze und glaube, dass es morgen für uns nicht viel zum Holen gibt.
Ja, immerhin der amtierende Weltmeister Lionel Messi traf gegen Algerien gleich dreimal, hat wieder mal bewiesen, dass er ein Ausnahmekönner ist und bleibt.
Absolut, und er hat den Rekord von Miro Klose jetzt mal eingestellt.
16 Tore.
Beide 16 WM-Tore. Ich glaube, er braucht noch einen Assist, dann ist er auch gleich mit Diego. Also Messi ist Messi und ich habe das gestern schon so spaßhalber auch bei der Chronik gesagt, weil ich so einen Bericht gelesen habe. Viele haben gesagt, der geht quasi in Fußballpension, wenn er zu Miami geht. Na, der hat sich schon jetzt oder davor mit diesem Wechsel nach Miami auf die WM vorbereitet. Er kennt die Stadien, er kennt den Rasen, er kennt die Hitze. Ja. Also, na, Spaß beiseite, der spielt noch immer auf einem Top-Niveau, trotz allem, dass es die Major League ist. Und Messi ist Messi. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir ihn nicht so sehr in diese gefährliche Zone kommen lassen, weil dann raschelt's.
Jetzt wird mir dann doch ein bisschen zu viel über Lionel Messi gesprochen, ganz einfach deswegen, weil wenn man sich den Kader der Argentinier ansieht, ist noch einiges an weiterer Qualität vorhanden. Ganz vorne zum Beispiel Julian Alvarez von Atletico Madrid. Da gab es ein Angebot im Sommer angeblich von Real Madrid. Der saß zunächst nur auf der Ersatzbank. Palacios von Leverkusen zum Beispiel fällt mir ein, um nur da jetzt zwei zu nennen. Lautaro Martinez im Sturm vorne. Wer sind so weitere Spieler, auf die es heißt aufpassen aus österreichischer Sicht?
Aufpassen mit mal De Paul auf Messi, wenn er spielt. Das ist sein Bodyguard, also das ist unglaublich, was der für ihn wegräumt, was der für ihn an Bällen auch ihn dann wieder in den Fuß spielt. Ja. Also das ist für mich einfach eine Maschine, der bei Atletico überragend gespielt hat, jetzt bei Messi im Club spielt, damit sie noch intensiver ihre Verbindung haben, nicht nur beim Tee trinken. Ja. Also das ist schon auch ein richtig guter Spieler, aber du hast die Namen schon genannt, die haben einfach einen brutalen Kader. Ja. Und wenn du einen Alvarez von der Bank bringst, ja, ich meine, wir bringen halt dann einen Gregor von der Bank. Ja. Also,
oder einen Marko Arnautović.
Oder einen Marko Arnautović, ja. Nein, das ist einfach eine andere Qualität. Die haben Top-Spieler, McAllister, wie sie alle heißen, ja, die aber auch noch nicht auf dem Zenit sind. Gell. Also die sind in ihrer Prime. Ja. Und vielleicht nur gerade mal De Paula und Messi, die schon ein bisschen älter sind, ja. Amtierender Weltmeister. Mehr braucht man eigentlich nicht sagen bei dem ganzen Kader.
Um dann wieder auf Lionel Messi zurückzukommen, wie viel Glück hat er, der Ausnahmekönner, dass er nicht gesperrt ist gegen Österreich? Sie wissen, was gemeint ist, gegen Algerien.
Ja, also ja, bei Messi, das ist dann dieser Superstar-Vorteil. Ich kann es nur von mir sagen, oft die Schiedsrichter haben gesagt, ja, du bist 2 Meter groß. Ja, ja.
Ist es tatsächlich so? Gibt es diesen Vorteil für Superstars?
Ich glaube, dass das dann bei Messi definitiv gegriffen hat, weil keine Absicht, aber trotzdem, er ist einfach reingegangen, die Sohle war oben und der ein oder andere Spieler hätte für diese Aktion definitiv rot gesehen, Messi nicht. Hätte uns vielleicht gut in die Karten gespielt, Argentinien ohne Messi zu bekommen, aber ist jetzt so und ich glaube auch jeder einzelne Spieler im österreichischen Nationalteam freut sich, gegen Messi spielen zu dürfen und ich glaube, wir wollen ja auch nicht, dass so ein Spieler wegen so einer Situation dann im nächsten Spiel nicht dabei ist oder in dem Spiel, weil ich weiß nicht, bei welchem Spielstand das war. Lass Messi zaubern, lass ihn seine Tore machen. Nur nicht morgen um 12 Uhr in Dallas.
Ja, da hoffen wir alle darauf, aus welcher Sicht. Um diese Situation vielleicht dann noch abzuschließen. Es ging ja dabei, Fuß war gestreckt, haben sie gesagt. Dann keine Chance auf den Ball. Und da gibt es ja 3 Kriterien. Die dritte ist dann die Intensität. Mhm. Die war so nicht gegeben. Absicht spielt überhaupt keine Rolle, weil sonst würde jeder sagen, da war keine Absicht, dann kann ich nie rot kriegen. Ja. War sicherlich Glück für Messi, dass er da nicht rot gesehen hat. Aus Sicht des österreichischen Nationalteams, wer waren für Sie die Gewinner gegen Jordanien?
Ja, Marko Arnautović, der einfach dann dementsprechend mit seiner Einwechslung auch gezeigt hat, wie wichtig er auch trotz seines Alters noch für die österreichische Nationalmannschaft sein kann, mit seiner Qualität, die er einfach mitbringt. Bosch ist für mich schon seit Wochen einfach ein Dauerbrenner, offensiv wie defensiv. Ich habe meine besten Spiele mit Maske gemacht, also ich hoffe, dass ihm das auch bei dieser WM dann ja hoffentlich glückt. Die Frage ist halt dann wirklich, wie die Schmerzen sind. Das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Also ich kann nur sagen, Nasenbeinbruch, das ist kein Problem. Jochbeinbruch habe ich dann nach 2 Wochen wieder gespielt. Das ist mit Maske halt dann schon und du hast Schmerzen und du bist auch angeschwollen. Deswegen weiß ich nicht, wie das jetzt mit dem Kiefer ist und wie schwer dieser Bruch war. Vor allem auch, wie es mit der Nahrungszunahme ist und. Und vor allem auch mit dem Trinken und beim Laufen, mit dem Atmen und. Also das wird, glaube ich, für mich die heikle Position sein, Wenn er spielen kann, ist es sehr gut für uns, auch wenn er seine 100% abrufen kann. Wenn er nicht spielen kann, müssen wir Leimer von der zentralen Position nach rechts schieben, weil er da einfach auch bei Bayern gezeigt hat, was für eine Qualität er hat, dass er auf Top-Niveau gegen Weltklasse-Spieler auch da verteidigen kann. Seine Offensivqualitäten brauchen wir da jetzt nicht besprechen, da ist er einfach überragend. Aber der könnte uns dann in dieser zentralen Position fehlen. Wenn wir schon gerade so bei der Aufstellung vielleicht ein bisschen sind, wenn Bosch nicht spielen könnte, was ich ja nicht hoffe, und Leimer geht nach rechts, wen bringen wir dann im zentralen offensiven Mittelfeld? Dann würde ich vielleicht eher einen jungen Spieler wie einen Paul Wanner nehmen, der richtig gut in Holland performt hat, richtig Qualität hat und zu Recht auch dabei ist. Und wir haben ihn ja nicht umsonst eingebürgert, sondern genau für solche Spiele, wo man dann einfach sagt, wir brauchen ihn. Der ist jung, der spielt erfrischenden Fußball, hat offensiv, glaube ich, seine Freiheiten dann auch. Und deswegen glaube ich, wenn wir auf dieser Position Änderungen vornehmen würden, würde ich ihn da bringen.
Ja, nur vielleicht als Zusatzinfo für unsere Zuseherinnen und Zuseher, falls Sie es nicht mitbekommen haben, Bosch hat sich einen Kieferbruch gegen Jordanien zugezogen, hat da eine ganz eigene Schiene bekommen, aber auch schon Fotos gesehen. Also er ist zumindest in seinem Sichtfeld damit nicht eingeschränkt. Warum ist er so unverzichtbar für die Nationalmannschaft geworden? Auf dieser Rechtsverteidigerposition?
Weil ich ein paar Werte bei ihm wiedererkenne, für die ich auch gestanden bin. Einfach diese Leidenschaft, diese Nie-Aufgeben-Mentalität, ja, und das macht ihn einfach aus. Und er bringt einfach auch im fußballerischen Aspekt extrem viel Qualitäten mit, ja. Im Defensiven ist er ein beinharter Verteidiger, hat ein extrem starkes Kopfballspiel, sehr gutes Stellungsspiel und ja, die körperliche Robustheit, die spricht einfach für ihn. Deswegen wäre er schon ein Ausfall, der uns wehtun würde.
Jetzt haben wir über den Torhüter noch gar nicht gesprochen, Alexander Schlager. Podcast nach dem Jordanien-Spiel, Martin Konrad, mein vielgeschätzter Kollege, Martin Stranzl, kennen Sie auch gut, die haben gesagt, Alexander Schlager war ihr Man of the Match. Weil da gab es ja vor der WM vielleicht auch die ein oder andere Diskussion, dass Wiegele beginnen soll, weil der hat das beste Gesamtpaket. Wie beurteilen Sie diese Position?
Ich habe, wie ich damals zu Red Bull gewechselt bin, 2011, dann war er junger Torhüter aus der Akademie, hat bei uns das ein oder andere Mal mittrainiert. Ich kenne ihn, ich weiß, wer er ist, und er hat sich das absolut verdient und auch erarbeitet über die Jahre, dass er auch auf dieser Position jetzt spielt und deswegen soll auch die WM spielen. Ich hätte Wiegele für mich einfach auch von der körperlichen Komponente her einfach genommen als Einsatztormann, weil er einfach ein bisschen was anderes darstellt. In Spielen, wo wir als Mannschaft gut im Ballbesitz sind und viel den Ball laufen lassen können und ihn vielleicht auch mal als Anspielstation mitnehmen, wo er die Bälle wieder verteilt, ist er absolut top. Ich glaube, dass wir gegen Argentinien sehr viel Strafraumsituationen haben werden, wo wir viel verteidigen müssen, wo vielleicht auch noch viel Standards kommen von der Seite, Ecken und da hat er einfach mit seinem Körper, mit seiner Größe einfach ein anderes Auftreten. Deswegen würde ich ihn vielleicht für diese Partie einfach auch aufstellen, ohne dass jetzt Schlager, wie gesagt, er wird nicht Schlager spielen, ja. Ich sage jetzt einfach nur so, dass man da vielleicht auf der Torhüter-Position auch mal vielleicht was ausprobiert und was macht. Aber unterm Strich war er einfach wirklich gut und hat gezeigt, was für eine Qualität er hat und warum er auch zu Recht jetzt für dieses Turnier als Nummer 1 genannt worden ist, ja.
Dann sprechen wir über die Innenverteidigung. Linhart, glaube ich, ist gesetzt, da können wir uns ja festlegen. Hat mit Freiburg auch wirklich eine grandiose Saison gespielt in Deutschland und auch auf internationalem Parkett. War immerhin im Finale der Europa League. David Alaba, nicht ganz fit, ausgewechselt. Kevin Danso hat aufgezeigt, viele haben gesagt, ohnehin, sie hätten auch gegen Jordanien schon mit Danso und Linhart gespielt. Jetzt wissen wir aber natürlich nicht, wie fit David Alaba ist, verletzungsbedingt. Aber was ist so Ihr Gefühl oder sagen Sie von Haus aus, ich hätte Danso gleich von Anfang an aufgeboten, jetzt dann gegen Argentinien?
Ich muss das jetzt kopieren von meinen Kollegen von drüben. Wie viele Einsatzminuten hat David Alaba in den letzten 2 Jahren gehabt?
Das habe ich nicht auswendig gelernt. Aber Sie können es mir sagen, weil Sie haben es...
1165.
Das sind wie viele Spiele?
Naja, wenn er alle Spiele gemacht hat, 13 Spiele in 2
ja.
Jahren.
Ja.
Und 8 davon hat er zu Ende gespielt. Also er ist immer ein- oder ausgewechselt worden. Er hat nicht viele Einsatzminuten in den letzten 2 Jahren gehabt. Und das spiegelt dann auch wieder, also Hut ab vor David, ja, also 10-mal deutscher Meister, weiß nicht wie oft Pokalsieger, ja, 4-mal Champions League, 2-mal spanischer Meister. Also wir reden da von David Alaba. Ja. Trotzdem muss ein David Alaba auch 100%ig fit sein. Und ich glaube nicht, wenn er schon ausgewechselt wird und leichte Blessuren hat, dass er gegen Argentinien in der Startelf steht. Also ich denke, dass wir dann auf dieser Position entweder Danso, der das sehr gut gemacht hat, oder vielleicht sogar einen Marco Friedl, der dann auch diesen Part mit dem linken Fuß übernimmt von David, weil der Ralf Rangnick einfach auch einen Spieler haben möchte in der Spieleröffnung, vor allem mit dem linken Fuß, der dann hier die Bälle auch gut durchspielt. Aber ich denke schon, dass Linhardt dann so dann dieses Bollwerk bei uns hinten ist, die Festung einfach sichern soll. Und deswegen denke ich, dass wir da in der Innenverteidigerposition mit diesen beiden in die Startelf gehen.
Wissen Sie, was David Alaba und Lionel Messi gemein haben?
Spiele in der Champions League.
Ja, sie haben viele Gemeinsamkeiten, auch was Titel betrifft. Gut, Lionel Messi hat nie die deutsche Bundesliga gewonnen, zumindest nicht den Titel dort. Aber sie haben beide am 24. Juni Geburtstag. Wusste ich nicht. Habe ich auch erst jetzt herausgefunden in der Vorbereitung, denn in 3 Tagen ist es dann soweit.
Aber David ist ein 92 und der Messi ist ein 87.
Richtig. Ja, okay. 5 Jahre jünger. David Alaba wird 34 und Lionel Messi wird dann 39. Fand ich ganz, ganz, ganz witzig diesen Punkt oder interessant, um das vielleicht besser zu formulieren. Linksverteidiger bleibt Philipp Mbene.
Ja, hat er gut gemacht. Macht das defensiv, glaube ich, sehr gut. Ist schnell, ist wendig, ist beweglich und ich glaube, das werden wir gegen die Argentinier brauchen.
Ist es allgemein vielleicht eine Position, wo Österreich Nachholbedarf hat? Habe ich auch schon Martin Stranzl gefragt im Zuge des Podcasts auf den Außenverteidigerpositionen, denn die erste Alternative ist ja da oft dann Konrad Leimer, gelernter zentraler Mittelfeldspieler.
Ja, aber dass du jetzt so einen linken Spieler außen hast, ich meine Christian Fuchs, Andi Ullmann, das sind also diese alten Namen noch, die ich da jetzt in die Bresche reinhaue, die über Jahre richtig gut gemacht haben, ja. Und das fehlt vielleicht jetzt momentan, ja. Und natürlich, wenn du einen Conny Leimer da einfach rausnehmen kannst und sagst, spiel mal da, spiel mal das, der spielt's, ja, das macht auch richtig gut. Aber wenn du da wirklich auf diesen Außenpositionen einfach dann noch Namen hast, die du wirklich Woche für Woche bringen kannst oder Länderspiel für Länderspiel, ja, dann wäre das, glaube ich, dem Teamchef in Zukunft auch geholfen, ja.
Defensives Zentrum, glaube ich, Seiwald.
Schlager.
Und Schlager gesetzt, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Das ist bei uns dann einfach auch die, das ist Weltklasse. Das ist wirklich richtig gut, was die zwei machen in dem Alter. Schlager leider auch ein bisschen verletzungsanfällig gewesen in den letzten Jahren, aber trotzdem, der ist so ein Energiemonster auch mit dieser Bereitschaft. Und was halt beide Spieler auch haben, ist diese Red Bull-Mentalität. Wir wollen attackieren, wir wollen nach vorne, wir wollen den Ball haben. Und selbst wenn wir dann den Ball haben, können uns auch gut zocken und gut kicken. Und das ist schon ein Faktor, wo ich einfach sage, das sind wir schon sehr gut aufgestellt.
Dann noch Romano Schmidt, denke ich, ist auch gesetzt nach seinem Traumtor gegen Jordanien, aber nicht nur deswegen. Und dann stellt sich auch die Frage, Sascha Kalajdzic oder Marko Arnautović von Beginn an, für wen würden Sie sich entscheiden? Oder Michael Gregoritsch? Keine Ahnung.
Wir haben 3 Stürmer, die alle ähnlich sind, vom Körperlichen auch, aber ich denke, dass Marco jetzt auch in dem Spiel gezeigt hat, wo er eingewechselt worden ist, wie wichtig er noch ist, trotz seines Alters. Ich habe es vorher, glaube ich, schon mal angesprochen und dass er einfach die Qualität hat. Und er hat sein Tor gemacht. Und ich glaube, der Ralf und er, weiß nicht, wie das Verhältnis zwischen die zwei ist. Es wird gut sein, weil er noch immer im Nationalteam ist und spielt, wird ihm vielleicht die Möglichkeit geben von Beginn an. Du weißt aber, wenn du Marco von Beginn an spielen lässt, das wahrscheinlich auch bei der Hitze nach 60, 65 Minuten muss dann wechseln und dann schauen wir, wie der Spielverlauf ist. Vielleicht macht er dann auch gleich mal so einen Dreiertausch wie gegen Jordanien, dass er einfach gleich mal 2 Stürmer dann vorne nochmal reinhaut mit Kalajdzic und Gregoritsch. Vielleicht dann, dass wir richtig Gas geben. Wie gesagt, je nachdem, wie der Spielverlauf ist. Sabitzer möchte ich noch erwähnen, der feiert sein 100. Länderspiel. Das ist halt auch der richtig.
Nächste Spieler gewesen,
das ist halt auch für mich eine richtig geile Hausnummer. Er ist ein richtig brutaler Spieler mit seiner Art und Weise, wie er ist, läuft unglaubliche Meter, ja, offensiv wie defensiv, ja. Und ich glaube, auf so einer Bühne sein 100. Länderspiel feiern zu dürfen, ist schon nochmal richtig gut. Deswegen wird der für mich einfach auch ein, glaube ich, richtig gutes Spiel machen.
Ja, Sie haben es mir jetzt vorweggenommen, Marcel Sabitzer, 100. Spiel im Nationalteam. Seine Entwicklung in den vergangenen, wie soll ich sagen, Monaten ist ja immer wichtiger geworden, auch immer wieder Torschütze gewesen im Nationalteam. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung? Was macht ihn so enorm wichtig für das österreichische Nationalteam?
Die Qualität, die er hat. Diese Abschlussstärke, diesen Riecher auch zu haben, in welchen Situationen ich wo bin. Ja, das hat er sich erarbeitet. Und ich glaube, weiß nicht, wie viele Spiele der in der deutschen Bundesliga mittlerweile schon hat, die Titel, die er auch geholt hat. Ich glaube, bei Dortmund auch jetzt unter Kovac trotzdem auch immer ein wichtiger Spieler war. Und du weißt, was du von ihm bekommst. Du weißt, offensiv wie defensiv, der macht seine Meter, ist unangenehm, wenn er den Ball am Fuß hat, zum Verteidigen. Er kann gute Bälle in die Tiefe spielen. Also er ist auch so ein Taktgeber bei uns. Wenn er den Ball bekommt, nimmt er mal Tempo raus oder macht er Tempo. kann die Situation, glaube ich, immer sehr, sehr gut einschätzen. Ja, er hat 100 Länderspiele für Österreich. Also der,
unglaublich in Wahrheit.
Ja, es ist Wahnsinn. Ja. Und deswegen auf der Bühne jetzt, glaube ich, dass er jetzt einfach gegen Argentinien hoffentlich ein richtiges Feuerwerk abfeiert und das gebührend dann für sich einfach auch genießen kann.
Sie haben die drei zentralen Stürmer angesprochen. Vom Körperbau her auch recht ähnlich. Was fehlt Ihnen da? Als Alternative hätten Sie vielleicht Elias Havel mitgenommen.
Ja, der ist natürlich vom Speed her enorm, bringt eine extreme Schnelligkeit mit, aber
oder stark im Pressing.
Ja, aber ich glaube, das ist das, was wir vielleicht auch gegen die Argentinier jetzt da vielleicht von Marco dann vermissen werden, dass er die voll anrennt die ganze Zeit, ja, und das wird dann vielleicht ein jüngerer Spieler dann eben machen, aber wie oft hast du die Möglichkeiten, diese Umschaltmomente, dass du eben diesen Tiefgang gehen kannst, und das wird vielleicht das einzige Spiel sein gegen Argentinien, und bei den anderen Spielen wirst du mit Jordanien, Algerien, keine Ahnung, wer dann in der Gruppenphase wartet, Gegner haben, die in einem tiefen Block stehen. Und dann wird so ein Spieler nicht viele Möglichkeiten bekommen. Und deswegen hat sich der Teamchef für diese drei Hühnern entschieden, die aber alle mit Ball am Fuß auch was richtig Gutes machen können. Und du hast mit Gregoritsch einen Linksfuß dabei, die anderen beiden, Marco ist im Abdecken von den Bällen sehr gut. Sascha hat auch jetzt ein überragendes halbes Jahr gespielt beim LASK, hat sich da, glaube ich, absolut wieder in Vordergrund gespielt nach seinen Verletzungen, die er gehabt hat. Und das freut mich für ihn extrem, weil er ist jetzt 27 oder 28, hat schon drei Kreuzbandrisse hinter sich. Also so zurückzukommen, jetzt nochmal bei dieser Bühne WM dabei zu sein. Ich glaube, es war ein ordentliches Spiel. Er hat halt auch nicht seine Bälle so bekommen, die er dann gut verwerten kann. Aber ich glaube, dass er, wenn er fit ist, und ich hoffe, dass er keine Blessuren hat, gegen Argentinien, glaube ich, nochmal auch ein wichtiger Faktor sein kann, wenn er eingewechselt wird.
Jetzt gibt es immer wieder auch die Diskussionen in der Innenverteidigung. Da verfügt Österreich über enorm viel Qualität. Also da ist ein Max Weber zum Beispiel, der im Übrigen auch hier im Podcast schon zu Gast war im Zuge der WM-Edition, gar nicht mit. Ein Gernot Trauner, also nur die zwei vielleicht zu nennen. Vorne heißt es dann auf internationalem Parkett beziehungsweise bei einer Weltmeisterschaft reicht die Qualität aus oder sind wir da nicht so gut aufgestellt? Wie beurteilen Sie die Offensivabteilung von Österreich? Also ich denke, es ist mehr als genügend, also richtig gut, würde ich sagen.
Absolut. Und ich denke, wenn wir die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wenn wir unsere Chancen kreieren, wenn wir diese Spieler in Szene setzen, sehen, dass sie ihre Abschlussstärke einfach haben. Ja. Und das müssen wir halt einfach auch über unser Mittelfeld, über die Aktionen, über die Räume, die uns dann der Gegner öffnet, erkennen und dann einfach da zuschlagen. Und ich glaube, es war wichtig, dass wir einfach gegen Jordanien einfach dann dreifach angeschrieben haben, auch wenn das eine dann ein Elfmeter war. Wurscht, aber man hat dann auch...
Und dazu noch 2-1.
Genau, aber man hat dann einfach auch gesehen, dass man in diesen Phasen, und vor allem auch das dritte Tor, wie wir es dann rausgezockt haben, die Umschaltmomente gehabt haben, Tiki-Taka kurz gespielt haben, durchstecken, dann war der halt mit der Hand dran, dass wir da schon auch kicken können, wenn es der Gegner zulässt. Und deswegen, Spielfreude ist wichtig, das brauchen wir auch, und auch so ein gewisses Selbstverständnis. Und das haben die Jungs sich in den letzten Wochen, Monaten erarbeitet. Wir haben eine richtig gute Qualifikation gehabt, waren dann vielleicht noch ein bisschen eng mit Bosnien. Aber das ist auch wichtig für uns als Nation zu sehen, wenn wir müssen, dann können wir nachlegen und dann können wir auch ein Tor erzielen. Und das ist, glaube ich, für jeden einzelnen Spieler gut, dieses Gefühl zu haben, wenn wir was brauchen, dann haben wir einen Gregal, dann haben wir einen Kalajdzic, dann haben wir einen Marco vorne oder einen Romano Schmidt, ja, einen Sabitzer. Wir können wirklich vorne im letzten Drittel Tore erzielen aus verschiedenen Räumen, aus verschiedenen Möglichkeiten, aus Standardsituationen. Und das ist, glaube ich, schon ein guter Faktor für uns.
Und vor allem, wir haben jetzt auch einen Paul Warner und Karne Csukwuemeka, den haben wir noch gar nicht erwähnt an dieser Stelle, war auch einer der Gewinner gegen Jordanien, starker Auftritt als Joker, genauso wie Paul Warner. Die zwei erhöhen die Qualität dann schon noch einmal erheblich auch in der Offensive.
Absolut, und auch ihr Tempo. Das ist auch immer wichtig, in Phasen von einem Spiel vielleicht jemanden drinnen zu haben, der dann einfach auch über dieses 1-1 drüber geht, in Räume reingeht, Räume anläuft, ja, unangenehm ist, Spielfreude hat, ja, das ist schon gut für unser Spiel und bietet dem Teamchef absolut neue Möglichkeiten.
Ja, und Sie haben es vorhin angesprochen, leider waren Sie nicht bei der Heim-EM damals dabei in Österreich und dann halt auch der Schweiz. Damals gab es ja den Ausspruch, Josef Fickersberger, Sie wissen, was kommt, er nimmt die Richtigen und vielleicht nicht die Besten mit. Ralf Rangnick hat sich für beides entschieden, die Besten und die Richtigen.
Ja, ich war damals definitiv einer von den Besten und mir tut es eigentlich noch immer weh, weil damals mir der Josef Hickesberger gesagt hat in Linderbrunn am ersten Tag, wo wir ins Quartier gekommen sind, es wird sich zwischen dir und Marc Janko entscheiden, ist ja auch ein Experte bei euch und im Endeffekt waren wir dann beide nicht dabei und das war schon sehr bitter und das war eine Aussage damals und das möchte ich meinem Trainer da sein, dann nie einem Spieler so mitteilen, weil von der Qualität her, glaube ich, hätte ich es mal verdient gehabt, weil ich richtig gut drauf war. Und das sind alles Momente, wo man fürs Leben lernt. Und ich habe definitiv daraus gelernt. Ich habe nicht aufgegeben, ich habe weitergemacht und habe dann trotzdem meine Träume, die ich im Fußball erreichen wollte, mit dem Transfer nach England und anderen Sachen ermöglicht und habe dann trotzdem auch noch mein Länderspiel bekommen. Waren dann zwar nur 19.
Immerhin,
aber ein Treffer auch. Ein Tor gegen die Färöer, eins der schnellsten, auch damals. Dann ist Romano Schmidt gekommen, Baumi ist gekommen, nicht Romano Schmidt, die kleinen zwei Quirligen, die immer verwechseln. Aber der Baumi hat dann, glaube ich, damals, wie schnell war es? 90 Sekunden?
Gute Frage.
Meins war, glaube ich, 42 Sekunden oder irgendwie so. Also ich war damals auch schnell, Jakob Jansch hat damals die Flanke gegeben und ich habe mit dem Kopf dann reingehämmert. Mein erstes Bundesliga-Tor in Graz gemacht für Rapid und mein erstes und einziges Tor für die Nationalmannschaft auch in Graz. Also das Stadion da unten in Graz liegt mir.
Ja,
könnte man vielleicht Argentinien, Österreich in Graz spielen und mir noch irgendwie einwechseln.
und mit Jakob Jancu dann auch noch und einmal als Comeback, der übrigens auch schon hier zu Gast war und dann 2008 ja beim vorerst letzten Meistertitel des SK Rapid dabei gewesen, gemeinsam mit Cheftrainer damals Peter Parkholt. Aber wir wollen nicht zu weit in die Vergangenheit blicken, sondern wollen nach vorne blicken. Die richtigen und besten, Baumgartner fällt leider verletzungsbedingt aus, das wissen wir schon lange, das ist nicht Neues. Dejan Ljubicic wurde nachnominiert. So, wie haben Sie diese Nachnominierung für sich interpretiert? Hätten Sie jemand anderen gewählt? Vielleicht einen Sascha Horvath von Doublesieger LASK? Der kennt ja auch das Zusammenspiel mit Sascha Kalajdzic.
Ja, um vielleicht die Personalie Baumi dann nochmal kurz zu erwähnen, wurde, glaube ich, eh schon oft thematisiert.
Wir können es dann auch nicht mehr hören. Er selber hat gesagt, jetzt ist auch genug mit Mitleid.
Aber er tut uns extrem weh, weil er so viel Qualität hat mit Tempo, mit Ball, torgefährlich, er super Saison gerade bei Leipzig und wir dann halt als Österreich nicht so viele Spieler haben mit dieser Qualität. Deswegen extrem bitter. Für einen Dejan freut es mich natürlich, dass er nachnominiert worden ist. Welche Rolle er dann wirklich spielen wird, wird man vielleicht jetzt noch sehen, ob er dann gebraucht wird. Vielleicht in dieser zentralen Rolle, wenn Bosch jetzt nicht kann, Leimer rausgeht, vielleicht hat er dann auch quasi die Nummer 2 ist auf dieser zentralen Rolle, weil er 8er, 6er spielen kann. Also das wird man dann sehen. Aber trotzdem von der Personalie her haben wir diese Nachnominierung getätigt. Aber wie viel Einsatzzeit dann er dann wirklich kriegt, wird man sehen.
Wir alle freuen uns natürlich auf das Spiel gegen den amtierenden Weltmeister, gegen Argentinien, dürfen wir aber nicht vergessen, das war es dann noch nicht mit der Gruppenphase, dann kommt noch mit Algerien ein richtig starker Gegner auf das österreichische Nationalteam zu. Gut, das erste Spiel gegen Argentinien 0-3 verloren, aber wie sehen Sie die Konstellation in der Gruppe? Ist und bleibt Österreich dann gegen Algerien der klare Favorit?
Ich habe Algerien auch im letzten Vorbereitungsspiel gesehen gegen Holland. Und jetzt habe ich ja Holland vorher schon mal kurz erwähnt und gesagt, das sind für mich schon so richtige Kapazunder, die vielleicht wirklich überraschen können bei dieser WM. Und die waren in dem Spiel auch richtig gut, ja. Und da hat Algerien einfach, auch Zidane im Tor, alles wegverteidigt, ja, und alles gehalten. Und wenn die Partie ausgeht 4-2, dann sagst du, ja, ganz klar Holland, ja, im Endeffekt war es dann ein 0-1. Und Algerien hat das so ein bisschen aufgezeigt. Ja, und deswegen hat das bei mir nochmal so ein bisschen die Antennen geschärft. Und hey, gegen die müssen wir auch aufpassen, ja, weil die schätze ich schon richtig stark ein, auch im Vorfeld. Aber da hat es mir nochmal dann gezeigt, okay, die können auch richtig gut verteidigen, können nach vorne und da haben sie halt auch Qualität, ja.
Haben auch richtige Zocker mit Masler von Leverkusen, Schäbi von Frankfurt, um da jetzt auch nur zwei zu nennen.
Aber genau. Und da musst du dann einfach aufpassen, die Schnelligkeit mitbringen, Torgefährlichkeit mitbringen. Deswegen wird es entscheidend sein, wie wir uns einfach jetzt da vom Ergebnis her auch gegen Argentinien vom zweiten Spieltag verabschieden und dann eben auf das dritte Spiel zu schauen gegen Algerien, wie dann da die Konstellation ist. Weil ich denke schon, dass Algerien gegen Jordanien gewinnen wird. Und dann muss man einfach schauen, wie die Punkte sind. Und ich hoffe nicht, dass wir, ich denke, dass wir gegen Argentinien verlieren. Ich hoffe nicht, dass Algerien.
Den Podcast ist leider abbrechen.
Ja. Ich hoffe nicht, dass Algerien jetzt gegen Jordanien eine unglaubliche Partie spielt. Dass die dann quasi sagen, wenn wir unentschieden spielen, dann reicht es und sind Gruppenzweiter. Ich glaube aber dann doch, dass wir mit wenn wir Gruppendritter werden, was vielleicht ja auch gar nicht so schlecht ist.
Wegen Spanien, aber die müssen ja auch einmal Gruppensieger werden.
Genau, so ist es. Aber dann, wenn du Gruppendritter bist und trotzdem weiterkommst, also, da fangen jetzt diese Rechnereien an. lasst uns nicht Kopfdeppert machen, ja, aber lasst uns gegen Argentinien ein gutes Spiel machen. Vom Ergebnis her, wenn wir einen Punkt machen, bin ich happy und zufrieden, dann sind wir durch, danke. Dann können wir gegen Algerien zaubern. Aber wenn wir verlieren, Algerien spielt gut gegen Jordanien, dann musst du gegen Algerien. Und ich glaube, dann wird es gefährlich. Obwohl, wie gesagt, der Gegner gut ist und solche guten Mannschaften liegen uns eigentlich.
Aber diese ganzen Rechnereien, machen nur wir Außenstehende das? Wie war das bei Ihnen als Aktiver oder innerhalb einer Mannschaft? Spricht da die Mannschaft drüber? Ich will doch als Spieler jedes Spiel gewinnen.
Danke, genau diese Mentalität habe ich auch. Ich wollte immer jedes Spiel gewinnen und Rechnereien da und da. Na, ich schaue auf mich, ich schaue auf meine Leistung. Und am liebsten wäre immer, wenn wir Argentinien 3-1 wegschießen. Wird nicht passieren, aber das wäre ja das Schönste natürlich für uns als Fußball Österreich. Ja. Und trotzdem wären gewisse Rechnereien da sein, weil es ist einfach so, dass du die Möglichkeit hast, auch als Gruppendritter weiterzukommen und deswegen musst du aufpassen, dass du vielleicht nicht unter die Räder kommst gegen Argentinien, weil du schon ein gutes Ergebnis hast, die Tordifferenz, und dann musst du auch immer auf die anderen Gruppen schauen. Ja, also es ist schon eine Rechnerei dann auch dabei, aber lass uns einmal das zweite Spiel machen und dann kannst du sagen, gegen Algerien reicht der Punkt, müssen wir gewinnen. Wenn wir gewinnen müssen, wird es schwer, weil es halt unangenehm zum Spielen sind. Wenn unser Punkt reicht, dann glaube ich, ist alles in Ordnung.
Einer, der die Mannschaft mit Sicherheit perfekt im Griff hat, ich glaube, das steht außer Frage, ist Ralf Rangnick. Hat seinen Vertrag jetzt auch noch einmal verlängert. Milan war interessiert. Wie wichtig ist seine Verlängerung für den ÖFB insgesamt?
Ja, hat einfach in den letzten Jahren gezeigt, welche Qualität er als Trainer hat, aber auch, glaube ich, als Anzündler für die Infrastruktur, die Rahmenbedingungen allgemein im ÖFB. Ich glaube, man hat einfach gesehen, was er bei Hoffenheim schon aufgebaut hat, was er mit Red Bull bewirkt hat. Und da merkt man schon jetzt auch so gewisse Anzeichen im ÖFB, dass das ein oder andere Rädchen jetzt ineinander greift. Und das ist für uns als Nation schon gut, dass wir da einen absoluten Top- und Fachmann haben. Ja. Er möchte natürlich auch, dass sein Team dabei ist. Und ich glaube, das war dieser große Vertragspoker bei ihm, wo man einfach sagt, okay, wenn mein Team weiterhin so an Bord ist, dann bleibe ich auch Teamchef. Aber es zeigt natürlich auch, dass große Vereine eben wie Milan oder andere Länder auch gezeigt haben, hey, der macht dort gute Arbeit, führen wir mal Gespräche. Und das ist natürlich für ihn als Trainer eine große Wertschätzung und Anerkennung. Aber ich glaube, er weiß auch, was er am ÖFB hat. Und das ist auch gut.
Weil Sie es gerade sagen, er hat ja auch den Bayern abgesagt. Und ich meine, das ist nicht so selbstverständlich, Trainer des österreichischen Nationalteams zu bleiben. Er fühlt sich einfach unglaublich wohl und möchte mitgestalten, beziehungsweise macht das ja auch. Und das ist ja etwas, was ihn auszeichnet. Hans Krankl hat zum Beispiel zuletzt in einem Interview gemeint, er findet das natürlich sehr positiv, dass er sich mit den Landesfürsten anlegt, dass er da aneckt und sozusagen für Weiterentwicklung steht. Ich glaube, das ist auch etwas, was natürlich Sie auszeichnet, immer Klartext sprechen.
Ja, und das ist auch wichtig. Und ich glaube auch, der Hans war selber Teamchef vom ÖFB und ich glaube, es ist ihm ja dann damals quasi die Eure genommen worden, weil da im Verband viele Sachen nicht so funktioniert haben und er halt als Typ auch, glaube ich, immer ein Mann der klaren Worte war und Sachen direkt angesprochen hat. Und manche Leute wollen das nicht. Ja. Und ich glaube auch, Ralf ist einer, der einfach dann auch Sachen anspricht, wenn sie unangenehm sind. Ja. Ich glaube, es ist auch immer die Art und Weise, wie man gewisse Sachen kommuniziert und wo man sie kommuniziert. Ja. Und ich glaube, das macht das ja gut und der Erfolg gibt ihm recht. Und ich glaube, dass die Qualität vom Nationalteam her natürlich auch mit der Arbeit zu tun hat, die er in der Vergangenheit bei Red Bull gemacht hat, mit den Spielern, die alle diese Red Bull-Schule und Schiene durchlaufen haben. Und diesen Fußball, den wir spielen, der ist erfrischend und er ist erfolgreich. Und natürlich extrem bitter war 2024 bei der Euro, wenn du ausscheidest, ja, weil du mehr Qualität einfach drinnen gehabt hast. Ja. Und deswegen schauen wir jetzt, wie weit wir bei dieser WM kommen können. Also ich bin von unserer Mannschaft überzeugt, und ich glaube, dass wir auch taktisch mit Ralf Rangnick jemanden haben, der viele Situationen frühzeitig erkennen kann und machen kann. Und dass wir das als Mannschaft dann, glaube ich, schon gut regeln können.
Was muss passieren für das österreichische Nationalteam, dass es am Ende eine erfolgreiche Weltmeisterschaft ist? Jetzt gar nicht so vom Ergebnis her vielleicht gedacht.
Die Spielfreude und diese Energie und diese Leidenschaft und einfach den Adler auf der Brust mit Stolz vertreten. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann ist ja alles in Ordnung. Und ich glaube, die letzten Weltmeisterschaften, wo wir dabei waren, das ist schon lange her, mit 90, wo auch der letzte Sieg war gegen Amerika mit den 2-1 und 98 dann, wenn wir da nicht über die Gruppenphase hinauskommen. Und ich glaube, wenn wir jetzt über die Gruppenphase hinauskommen und dann da einfach auch noch einen guten Tag haben, dann ist vieles möglich. Weil wir einen richtig guten Kader haben.
Definitiv. Und ich denke, die österreichische Nationalmannschaft hat vor allem auch gegen Jordanien wieder mal bewiesen, dass sie als Gruppe eine unglaubliche Mentalität auszeichnet. Das ist ja auch etwas Essentielles im heutigen Fußball. Jetzt habe ich Sie zu Beginn des Podcasts auch gefragt, so die Trends. Klar, da sind schon ein paar Dinge erkennbar. Und von den Favoriten her haben wir jetzt noch gar nicht über die Spanier gesprochen. Klar, 0-0 gegen Kap Verde. Lamine Yamal und Nico Williams, angeschlagen auf der Ersatzbank dabei gewesen. Was erwarten Sie noch von den Spaniern?
Ja, es ist halt schwer, wenn du dann als Spieler zweieinhalb Monate nicht gespielt hast, dann ist so ein großes Ereignis. Du bist natürlich im Kader, aber du musst dich langsam herantasten. Und ich glaube, dem spanischen Trainer wäre es auch lieb gewesen, auf die Spieler verzichten zu können im ersten Spiel. Er hat sie dann trotzdem gebracht und dann kommst du vielleicht schon 20 Minuten, dann war schon zu erkennen, welche Qualität er hat, welche Unterschiedmomente er bewirken kann. Aber es reicht noch nicht ganz und er wird, glaube ich, schon noch brauchen. Und es ist, glaube ich, auch wichtig für die Spanier, dass sie so lange wie möglich im Turnier bleiben, damit diese Spieler, die noch nicht so hundertprozentig fit sind, in ihren Rhythmus reinfinden. Und die brauchen noch diese Spiele und deswegen... Spanien ist noch immer ein Top-Favorit für mich, weil sie die Qualität im Kader haben, auch mit der Art und Weise, wie sie spielen. Amtierender Europameister, also die haben schon Qualität, aber es braucht noch ein bisschen.
Top-Favoriten sind das eine und dann gibt es auch immer wieder positive Überraschungen. Bei der Weltmeisterschaft, Nationen, die es weit schaffen, ist klar, dass wir da jetzt natürlich den Österreichern die Daumen drücken und auch davon überzeugt sind, dass die Mannschaft von Ralf Rangnick weit kommen kann. Wen haben Sie dahingehend vielleicht noch auf Ihrer Liste mit dabei? In meinem Kopf sind zwei Teams, vielleicht sind wir d'accord.
Die Amerikaner?
Oh, ja, stimmt. Drei. Sehr stark.
Also, die haben einfach diesen Bonus als Gastgeber mit dieser Atmosphäre. Und ich schätze, von diesen drei Ländern, Mexiko, Kanada, sind so auf einer Augenhöhe. Aber Amerika hebt sich dann doch als von der Qualität her mit dem Trainer, wo wir schon vorher schon kurz gesprochen haben, dass sie mehr Qualität haben. Und die können schon bei dieser WM weit kommen.
Ich hätte dann noch Kolumbien und Norwegen auf dieser Liste.
Ja gut, Norwegen, unglaublich reingestartet. Natürlich ein Haaland wird auch angeschossen und trotzdem, er macht seine Tore, er ist da. Aber es geht jetzt nicht nur um Haaland, es geht auch um Ødegaard und wie die anderen Spieler heißen, im Kollektiv, als Mannschaft. Ist Norwegen einfach so eine hungrige Truppe, ja, die eine richtig gute Quali gespielt haben und dann einfach auch Weltklasse-Spiele in den Reihen haben. Und wenn die mal ins Rollen kommen, die sind torgeil. Das ist so, wir waren damals bei Rapid auch so eine Truppe. Wir spielen, aber wir wollen Tore machen. Und das ist einfach...
Vor allem in Salzburg.
Ja, genau so ist es. Da, selbst nach dem 4-0, wo ich absalatiert habe, kommen gleich wieder zur Mittellinie, weiter geht's. Und so ist Norwegen auch. Haaland, der will einfach Tore schießen, weitermachen, die ganze Zeit. Und da ist Norwegen für mich auch so eine Truppe, die absolut überraschen könnte. Ob es dann für diesen großen Clou reicht, wird man sehen. Aber sie können definitiv bei dieser WM überraschen.
Von den Stürmern her, Sie als ehemaliger Angreifer, wie genau beobachten Sie da einen Kylian Mbappé, einen Erling Haaland, Harry Kane? Da sagen viele, der ist derzeit der beste Stürmer, weil er das beste Gesamtpaket mitbringt. Wie sehen Sie da die Reihung vielleicht? Oder wie beurteilen Sie da die Superstars?
Messi dreifach angeschrieben, Mbappé doppelt angeschrieben, Kane doppelt angeschrieben, Haaland angeschrieben. Und er fand jetzt schon drei Treffer, zwei vorbereitet, die dürfen wir auch nicht vergessen. Spannende Stürmer dabei. Ronaldo muss sich jetzt noch einmal anschreiben. Der muss jetzt auch in Fahrt kommen. Aber Mbappé, ich meine, das wird nicht die letzte WM sein. Der wird noch mehr Tore machen. Der wird bei dieser WM noch mal anschreiben. Deswegen, dass der Rekord von Klose jetzt mal eingestellt ist mit Messi. Ich hoffe, dass Messi jetzt gegen Österreich nicht anschreibt. Aber da werden noch ein paar Rekorde, glaube ich, fallen. Aber Undorf zählt für mich so, der ist so ein bisschen so ein Mario-Typ. Vom Körperlichen her, bullig, jetzt wie das zweite Tor gemacht hat gegen die Elfenbeinküste. Also der könnte jetzt auch so in seinen Lauf reinkommen. Der hat auch eine unglaubliche Statistik bei Stuttgart. Der gefällt mir schon extrem gut.
Ja, und am Ende bleiben dann die Franzosen, von vielen genannt, Hauptfavorit auf den Weltmeistertitel?
Ja, weil sie im letzten Drittel einfach eine unglaubliche Qualität haben. Egal welcher Spieler da jetzt spielt und das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich unglaublich. Also die Schnelligkeit, die Trickreiche, die Abschlussstärke, die Variabilität, die sie haben auf den Flügeln, ja. Also da ist Frankreich schon mit fast die beste Nation, ja.
Sie persönlich verfolgen die WM, Sie haben es gesagt, manchmal früh aufstehen, aufgrund der Kinder auch, mitten in der Nacht aufstehen, dann eher nicht so. Wie dürfen wir uns das dann im weiteren Verlauf der Weltmeisterschaft vorstellen? Weil es geht ja dann auch ab in die K.O.-Phase. Ich weiß schon, in der Gruppenphase wird jetzt schon noch gespielt, aber sind Sie dann einer, der sich dann sehr wohl auch für 3 Uhr in der Früh den Wecker stellt?
Wenn Österreich spielt, wahrscheinlich schon, ja. Also da bin ich einfach, ja, da bin ich Patriot, da bin ich Fußballverrückt, zu sehr liebe ich den Fußball einfach und liebe mein Land, meine Nation, ja. Da würde ich mir, glaube ich, schon wirklich den Wecker stellen. Oder, wenn es gut fallen würde, durchmachen. Ja. Habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht.
Wir sind zwar nicht mehr die Jüngsten, die sagen, 82er Baujahr, 83er, ja, aber in solch einem Fall muss das dann sein.
Ja, also wenn wir, keine Ahnung, jetzt Viertelfinale Österreich, 3 Uhr in der Früh, keine Ahnung, wer kommt, ja, England, na klar, das würde ich mir einfach nicht nehmen lassen, definitiv, ja.
Jetzt haben wir noch gar nicht über Sie persönlich gesprochen, über den Werdegang, wissen ja alle, tolle Stürmer gewesen in der aktiven Zeit, haben dann auch in der Akademie des SV, Mattersburg darf ich ja gar nicht mehr sagen, Entschuldigung, Mattersburger Akademie, den SV Mattersburg gibt es ja in dieser Art und Weise nicht mehr, hat sich neu gegründet nach dem Crash der Kommerzialbank, aber Sie haben in der Akademie in Mattersburg als Individualtrainer auch gearbeitet, sind dort aber schon seit einem Jahr nicht mehr tätig, verfügen über die UEFA Pro-Lizenz, hat es Angebote, Anfragen schon gegeben, jetzt in diesem Sommer an Sie?
Ja, auch schon im Vorfeld hat es Anfragen und Angebote gegeben und ich habe dann aus freien Stücken, aus eigener familiärer Situation dann im Burgenland das Ganze beendet, weil ich 2 Jahre unten war. Ich habe 2 Jahre den Akademiefußball durchleuchten dürfen, habe verschiedene Sachen gesehen, U15-Bereich, U16, U18, habe da mit guten Talenten zusammenarbeiten dürfen, hat mir extrem viel Spaß gemacht. Die Fußballakademie im Burgenland unten ist, glaube ich, sehr gut aufgestellt, was die Infrastruktur betrifft, mit 4 Rasenplätze, 2 Kunstrasenplätze, eigene Akademie. Ich habe auch öfter in der Akademie geschlafen, von Mittwoch auf Donnerstag, weil wir Mittwoch am Nachmittag trainiert haben oder Abend, Donnerstag in der Früh, frühes Training gehabt haben und das mit dem Hin- und Herfahren von mir. Ich wohne in Niederösterreich, bin von Niederösterreich durch Wien gefahren, dann wieder in Niederösterreich, dann ins Burgenland und so Stunde 15, Stunde 20 eine Strecke und dann hat irgendwann die Tochter zu mir gesagt, kurz vor Weihnachten, Papa, wann bist du zu Hause? Und ich habe gesagt, ich muss da im Sommer aufhören. Weil ich da auch immer einer bin, wenn ich was anfange, dann möchte ich es zu Ende bringen. Deswegen habe ich die ganze Saison mache ich zu Ende. Ich habe viel lernen dürfen, ich habe viel gesehen, aber für mich war einfach auch dann entscheidend die familiäre Situation mit meiner Frau, mit meinen beiden Kindern einfach auch, meine Kinder aufwachsen zu sehen. Deswegen habe ich dann auch für mich im Sommer dort die Reißleine gezogen, habe im November letzten Jahres die Pro-Lizenz abgeschlossen und seitdem bin ich Familienvater, bin Unternehmer, bin selbstständig und ja, habe die ein oder anderen Angebote gehabt, aber es war jetzt nichts dabei, wo ich sage, das ist für mich einfach auch langfristig, wo ich einfach sage, da kann ich, im Fußball kann man nie langfristig planen, ja, aber wo ich sage, für mich und für meine Familie ist das Richtige dabei, deswegen habe ich noch rausgenommen, aber ich hoffe, dass sich jetzt zeitnah was auftut, wo ich vielleicht noch nicht der Cheftrainer tätig bin, sondern vielleicht als Co-Trainer mitgehe, weil ich noch was lernen will, ich möchte noch was sehen, ich möchte noch Sachen ausprobieren und ich bin so ein Arbeitstier, ich möchte einfach jeden Tag am Platz stehen und arbeiten und das fehlt mir schon und es kribbelt.
Und ist Ihr Ziel einmal Trainer in der österreichischen Bundesliga zu sein?
Ja, definitiv wäre es schön, Trainer in der Bundesliga zu sein. Und ich glaube, das sind dann einfach auch so Ziele, die man sich steckt. Ich habe als Spieler die Bundesliga gewinnen dürfen. Zweimal, danke. 2008 mit Rapid, 2011, 2012 in der Saison mit Red Bull. Das erste Mal das Double damals auch geholt mit Red Bull.
Torschützenkönig,
danke. Topscorer, liebe Grüße, Rainer nach Amerika. Und ja, Didi Küper hat jetzt einen elitären Kreis geschlossen, dass er jetzt auch als Spieler und Trainer den Meistertitel feiern hat dürfen. Und das klingt einfach immer schön. Und wenn man sowas dann mal auch als Trainer erreichen darf, wäre es schön, vielleicht auch diese Möglichkeit zu bekommen in Österreich. Ja.
Sind wir sehr gespannt natürlich, was sich da bei Ihnen in der Zukunft noch alles tun wird. Und oft kritisiert und ein Stefan Mayhoff hat sich immer sehr viel vorgenommen und hat sehr vieles davon erreicht. Also das vielleicht noch an dieser Stelle erwähnt. Also deswegen bin ich sehr gespannt, wohin da die Entwicklung bei Ihnen gehen wird. Noch ganz kurz, wie weit schafft Österreich bei der WM und wie geht es gegen Argentinien aus? 1-3 haben Sie schon gesagt, revidieren Sie das vielleicht noch?
Ja, ich glaube, es wird 0-2. Also wir werden leider verlieren, es wird nicht besser, tut mir leid. Ich glaube, dass wir verlieren werden, weil einfach Argentinien ist und amtierender Weltmeister und Messi wirst du nicht, wenn er spielt, über 90 Minuten, 95 Minuten verteidigen können. Deswegen denke ich, dass sie gegen uns dann doch gewinnen. Ich hoffe, sie überraschen mich. Ich hoffe, ich bin einfach schlecht auch im Tippen, ja. Sondern andere Ergebnisse. Deswegen hoffe ich, dass wir vielleicht wirklich dann einen Punkt machen und dann gegen Algerien wieder mal so ein Fußballfeuerwerk feiern können. Deswegen, ich bin davon überzeugt, dass wir in die K.O.-Phase kommen. wie der Weg dann ausschauen wird dorthin, wird man sehen.
Wir drücken auf jeden Fall dem österreichischen Nationalteam mit Ralf Rangnick die Daumen, dass es so weit wie nur möglich geht. Bedanke mich noch einmal fürs heutige Dabeisein. Hat sehr viel Spaß gemacht, so in diesem kleinen Rahmen, aber hat auch etwas, war sehr kurzweilig. Und natürlich auch an Sie, werte Fußballfans, vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Noch der Tipp für Sie, der Hinweis, nach dem Argentinien-Spiel gibt es einen weiteren Podcast, Vodcast, so wie das ist bei den Spielen des österreichischen Nationalteams, immer vor einem Match und nach einem Match. Also, und dann können Sie auch noch unsere Rot-Weiß-Roadtrip-Jungs, Johannes Brandl und Labinoz Bahiu, auf unseren Kanälen in den USA vor Ort verfolgen. Und wenn Sie transfertechnisch immer auf dem neuesten Stand sein wollen, empfehle ich Ihnen Erik Niederseher, unseren Transferexperten, dafür. Das war's von der aktuellen Folge von der Audiobeweis Spezial, die WM-Edition. Vielen Dank für Sie ans bzw. fürs Dabeisein, werte Fußballfans, und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis Spezial.
Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.